بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, heute schauen wir uns die Verse 49 bis 55 an. Ich lese erstmal die Verse vor von Surah An-Nisa 49. Siehst du nicht jene, die sich selbst für lauter erklären? Nein, vielmehr läutert Allah, wen er will, und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Schau, wie sie gegen Allah Lügen ersinnen. Das allein schon genügt als deutliche Sünde. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem richtigen Weg geleitet als die Gläubigen. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und wen Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Oder haben sie etwa einen Teil an der Herrschaft? Dann würden sie den Menschen nicht ein Dattelkerngrübchen abgeben. Oder beneiden sie die Menschen um das, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat? Nun, wir gaben der Sippe Ibrahims die Schrift und die Weisheit und gaben ihnen gewaltige Herrschaft. Unter ihnen gibt es manche, die daran glauben und manche, die davon abhielten. Und die Hölle genügt als Feuerglut. Wir bitten Allah, dass wir die Verse so verstehen, wie er möchte, dass wir sie verstehen. Und auf dass wir diese Verse für unser Leben auch anwenden und davon auch möglichst viel profitieren. Denn wir wissen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran nicht Geschichten einfach von früher, dass wir wissen, was damals passiert ist oder sowas, sondern damit wir daraus Lehren ziehen. Und Allah sagte übrigens, man kann mal einen Test machen mit sich selbst. Viele der Verse im Koran, wenn man sie zum ersten Mal liest, ohne Tafsir dazu gelesen zu haben, dann sagt man sich, also dann versteht man vieles nicht. Und wenn man dann den Tafsir dazu gehört hat und sich dann mal bewusst macht, wie viele Beweise eigentlich in dem Tafsir letztendlich erwähnt worden sind, dann sagt man sich, so viele Hadithe wurden noch gar nicht erwähnt, warum habe ich das denn vorher nicht verstanden? Der Unterschied ist ganz einfach, im Tafsir, was der Tafsir-Gelehrte gemacht hat, er hat sich die Verse verinnerlicht und hat, natürlich hat er ein breites islamisches Verständnis, zweifellos, aber er hat einfach über die Verse nachgedacht, über die Allah hier spricht, oder von denen Allah hier spricht. Und wenn wir dasselbe machen würden, würden wir auf viele Bedeutungen automatisch selbst kommen und das selbst verstehen. Insofern, wenn wir einem Tafsir-Unterricht zuhören, dann lernen wir praktisch das, was jemand verstanden hat. Oder wir lernen daraus das, wir lernen von dem Tafsir-Gelehrten das, worüber er selbst durch Nachdenken gekommen ist. Natürlich, wie gesagt, auf bestimmten Grundsätzen basiert, zweifellos. Aber ihr könnt dieses Beispiel mal versuchen, selbst anzuwenden auf den nächsten Tafsir zum Beispiel. Auf nächste Woche oder übernächste Woche. Fangen wir mal diese Verse an zu lesen. Allah sagte, siehst du nicht jene, die sich selbst für lauter erklären? Nein, vielmehr läutert Allah, wen er will. Und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Was ist die Lehre, die wir aus diesem Vers ziehen? Die Lehre, die wir aus diesem Vers ziehen, ist erstens einmal, dass du niemals jemanden anderes für lauter erklären darfst. Das bedeutet, du darfst über niemanden sagen, diese Person ist sündenfrei. Diese Person, Allah subhanahu wa ta'ala, erliebt sie. Diese Person geht ins Paradies. Diese Person wird niemals bestraft werden. Das darf man über keinen einzigen Menschen sagen. Und die einzige Ausnahme, die gemacht ist, ist diejenige, wenn Allah subhanahu wa ta'ala selbst über eine bestimmte Person so etwas gesagt hat, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Insofern, du kannst über keinen Muslim sagen, er wird auf jeden Fall ins Paradies gehen. Weil du weißt nicht, in welchem Zustand er sterben wird. Und genauso über keinen Kafir darfst du sagen, der wird in die Hölle gehen. Denn vielleicht wird er Muslim. Aber was du sagen darfst, sind allgemeine Ausdrücke. Du darfst sagen, diese Person, wenn sie in diesem Zustand stirbt als Nichtgläubiger, dann wird er auf ewig in die Hölle gehen. Und dieser Muslim, wenn er stirbt als Muslim in diesem Zustand, Allah wird ihn ins Paradies eingehen lassen. Und mehr darfst du nicht sagen. Und das ist doch das, was wir aus diesem Vers verstehen. Und dass Allah niemandem Unrecht zufügt. Frage: Müssen wir jetzt wissen, wen Allah subhanahu wa ta'ala insbesondere hier damit meinte? Die Antwort lautet: Damit wir für unser Leben als gute Muslime leben, brauchen wir das nicht zu wissen. Aber wir sagen uns trotzdem dazu, weil das ist eine Sache, wie gesagt, also die in diesem Vers gibt es darüber keine Meinungsverschiedenheit mit den Tafsir-Gelehrten, und zwar, dass es in diesem Vers speziell um die Juden geht. Dass es speziell um die Juden geht. Und noch speziell natürlich um die Juden von der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Vers würde uns gar nichts bringen, wenn der Vers nur handelt über die Juden von damals. Sondern wir müssen wissen, dass diese Charaktereigenschaften immer noch bei den Juden vorhanden ist. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, indem wir eben profitieren, was Allah uns in diesen Versen sagt. Allah sagt: Siehst du nicht jene, die sich selbst für lauter erklären? Also gemeint ist, hast du nicht darüber nachgedacht, über Leute, die sich selbst für sündenfrei erklären? Und das hat Allah verboten. In Surat Al-Najm hat Allah gesagt: فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ. Das heißt also, erklärt euch nicht selbst für lauter. Nein, also so ist es nicht. Es ist nicht so, dass jeder sich selbst für lauter erklären kann. Vielmehr läutert Allah, wen er will. Vielmehr läutert Allah, wen er will. Und ihnen wird nicht um ein Fädchen Unrecht zugefügt. Wenn wir gucken in der Erläuterung, finden wir bei Fädchen eine Fußnote, da steht ein Fädchen am Dattelkern, steht als Ausdruck für etwas sehr Geringes. Jeder von uns, der schon mal eine Dattel aufgemacht hat, findet darin am Kern selbst so kleine, sehr, sehr dünne Fäden, weißlich. Und das sind die Fäden, nicht einmal in Gewichte solcher Fäden, die wirklich, die kann man nicht mehr messen mit Gramm. Das ist nämlich ein Bruchteil eines Grammes, das mit Briefwagen oder so, das kann man nicht mehr messen. Nicht einmal um diesen Teil wird Allah dir Unrecht zufügen. Das ist ein Hinweis, worauf? Auch ein Hinweis darauf, wie genau Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag ist. Was die Sünden angeht. Aber bei den guten Taten, Alhamdulillah, da geht er nicht also genau in dem Sinne um, dass er dir nur das gibt, was du Gutes gemacht hast, sondern inshallah wirst du für jede Tat mindestens, also das wissen wir, du wirst für jede Tat mindestens 10-mal belohnt. Warum will ich inshallah sagen? Weil Allah hat im Koran gesagt, dass wir für jede gute Tat 10-mal belohnt werden. Ja? Ich meine, Klammer auf, wenn du deine Tat natürlich irgendwie zunichte machst, das ist was anderes. Ja? Schau, wie sie gegen Allah Lügen ersinnen. Das allein genügt schon als deutliche Sünde. Was ist die Lüge, die sie ersonnen haben? Ja, dass sie gesagt haben, Sachen wie zum Beispiel, wir sind die Kinder und Lieblinge Allahs. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, da haben die Juden gesagt. Und auch die Christen. Die Juden haben auch gesagt, in Surat al-Baqarah, das haben wir auch schon gelernt, alhamdulillah, so haben die Juden gesagt, also die Lenta Messana Naru illa ayyaman ma'dudat oder ayyaman ma'duda. Und zwar das Höllenfeuer wird uns nur für abgezählte Tage berühren. Nur solange wir entsprechend der Sünden, die wir getan haben, oder nach einer Ansicht entsprechend der Tage, die wir das Kalb angemetet haben, nur so lange werden wir bestraft werden. Und danach nicht mehr. Naja, das hat Allah niemals gesagt und deshalb bilden sie sich ein. Und deswegen spätestens, wenn sie auferstehen, werden sie merken, dass es doch nicht der Fall war. Aber das haben sie auch, sie sagen, dass sie immer keinen Beweis dafür. Wie Allah sagt an einer Stelle, قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kommt mit der Tora her und lest sie vor, und wenn ihr wirklich wahrhaftig seid, zeigt, was in der Tora drin steht, ob Allah das gesagt hat, dass nur die Juden ins Paradies kommen werden. Steht nicht drin, bis heute nicht. Ja? Kann gar nicht drin stehen, weil zur Zeit von Juden gab es noch gar nicht die Juden. Ja? Also zur Zeit von Musa a.s. gab es den Begriff Juden noch gar nicht. Deswegen kann es gar nicht sein, dass nur in der Tora steht, dass nur die Juden ins Paradies kommen. Und genau das Gleiche. Im Christentum, in der Bibel, in der gesamten Bibel, kommt das Wort Christen erst vor in den Texten, die nach Jesus geschrieben worden sind. Und die gesamte Neue Testament ist nach Jesus geschrieben. Ja? Weil zur Zeit von Jesus a.s. gab es noch keine Christen. In dem Sinne, wie die Christen das heute verstehen. Ja? Also Leute, die Jesus angebetet haben. Siehst du nicht jene, jetzt gucken wir den nächsten Vers an. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Wir haben hierfür, liebe Geschwister, ein Beispiel wieder, weil viele Leute sagen, ich möchte den Tafsir richtig lernen. Und ich möchte unbedingt wissen, welcher Vers, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Situation, aus welchem Grund und für welche Person herabgesandt worden ist. Wir verkünden die frohe Botschaft, das weiß niemand. Okay? Das weiß niemand, brauchst du nicht suchen. Wir wissen das nur für bestimmte Verse. Nur für bestimmte Verse. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, er schwört bei Allah, dass er über jeden Vers weiß, wo er abgesandt worden ist und weswegen. Aber dieses Wissen haben wir nicht mehr. Ja, dieses Wissen haben wir nicht mehr. Und jetzt stellen wir uns die Frage, schadet uns das? Die Antwort lautet nein. Wir müssen nicht wissen, wo welcher Vers und weswegen welcher Vers abgesandt worden ist, damit wir jeden Vers verstehen können. Das brauchen wir nicht. Ich habe euch das Beispiel am Vers vorher gezeigt, aber jetzt zeige ich euch an diesem Beispiel noch einmal. Damit will ich sagen, wenn jemand den Koran in die Hand nimmt und liest und darüber nachdenkt und versucht danach zu handeln, kann er das machen. Ohne dass er groß studieren muss oder etwas ähnliches. Hauptsache, er hat eine Grundbasis an Wissen, muss natürlich haben, dass er nichts durcheinander bringt. Ja. Aber ansonsten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dem Koran sagte, und bringt euch nicht selbst um, ja, da brauchst du nicht viel Tafsir lesen, um zu verstehen, dass es Selbstmord verboten ist oder andere Menschen zu Morden verboten ist. Ja? Da braucht man nicht lange dafür studieren. Und zu diesem Vers ebenfalls. Guckt euch den Vers an. Allah sagte, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Eine bestimmte Gruppe von Menschen, egal wer. Klar, auch wir wissen schon, wer gemeint ist, weil es geht um die Verse immer noch um die Juden. Ja? Aber eine bestimmte Gruppe von Menschen, die eine Schrift von Allah bekommen haben. Das heißt, sie müssen wissen, was Tawhid ist. Und darum geht es hauptsächlich im Koran. Tawhid. Hauptsächlich. Sie glauben an Zauberei. Und ich hätte eher übersetzt, sie glauben den Zauberer. Aber das ist ein Hin und Her. Ja? Das hängt mit dem Tafsir zusammen. Sie glauben der Zauberei oder sie glauben einem Zauberer, wenn er ihnen etwas erzählt. Und sie glauben auch den falschen Göttern. Wenn ein falscher Gott, irgendein Mensch ihnen etwas sagt, wie bei ihnen ihre Gelehrten Huyay ibn Akhtab oder Ka'b ibn al-Ashraf, dann glauben sie, was ihnen gesagt haben. Das waren ihre Götter, denn die Juden haben ihre eigenen Gelehrten zu Göttern genommen. Wenn jemand von ihnen was sagt, sie glauben das. Aber, Klammer auf, wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas sagt, obwohl er wirklich zu dem einen Gott aufruft, und das können sie ja nicht bestreiten, dann glauben sie ihm nicht. Obwohl er dafür bekannt war, dass er immer die Wahrheit gesprochen hat. Und gleichzeitig sagen sie zu denjenigen, die ungläubig sind, wer auch immer das ist, diese Ungläubigen sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Also diese Menschen, die haben eine Schrift von Allah bekommen und sie gehen zu Zauberern und glauben denen und sie glauben den falschen Göttern, wenn sie etwas sagen, zum Beispiel, das ist nicht der Prophet, der in der Tora steht, das ist ein anderer, ein falscher Prophet, dann glauben sie ihm und gleichzeitig sagen sie zu anderen Ungläubigen, ihr seid auf dem richtigeren Weg. Ihr seid besser als Muhammad s.a.w. und seine Leute. Das heißt, den Inhalt des Verses, liebe Geschwister, verstehen wir sehr wohl. Und dazu gibt es ein paar Verse, oder da gibt es eine Überlieferung oder zwei, die allerdings, also nicht auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückgehen. Und ich habe auch nirgends gefunden, dass sie auf irgendeinen, also auf meinen authentisch zurückgehen. Und ich habe auch nirgends gefunden, dass sie authentisch auf einen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgehen, auf einen Sahabi. Aber Ikrima, liebe Geschwister, ist einer der bekanntesten Überlieferer über Abdullah ibn Abbas. Er war ein Sklave, den Abdullah ibn Abbas hat freigekauft oder freigelassen. Und er ist also der bekannteste Überlieferer über Abdullah ibn Abbas. Er sagte in Bezug auf diesen Vers, Es gibt auch andere, Mujahid, Ibn Jabr, ja, aber das ist auch einer der bekanntesten. Und zwar sagte er, jetzt gehen wir zum Vers unten zurück, da steht, sie glauben an Zauberei. Auf Arabisch steht nicht da Zauberei, sondern da steht das Wort Jibbit. Und Jibbit bedeutet nach einer Auslegung Zauberei. Und dann falsche Götter. Da steht auf Arabisch Tarut. Und Tarut, eine Ansicht, eine Bedeutung ist auch falsche Götter. Auf jeden Fall. Weil das Wort auf Arabisch Tarut kommt vom Verb Tara. Und Tara heißt seine Grenzen überschreiten. Jeder Mensch, der seine Grenzen überschreitet, zum Beispiel, indem er den Leuten sagt, betet mich an. Das ist ein Tarut. Ja? Oder jeder Mensch, der einen anderen Menschen anbetet, der hat auch seine Grenzen überschritten. Das ist auch ein Tarut. Sprachlich und religiös. Aber Ikrima sagte, mit den beiden Worten Jibbit und Tarut sind zwei Gottheiten gemeint, die Qurayshiten angebetet haben damals. Das heißt, er sagte, das sind zwei Sanam. Sanam ist jede Art, die außer Allah angebetet wird. Egal, ob es ein Mensch ist oder Stein ist oder was auch immer. Und der Isnad ist Jayyid, das war Imam al-Tabari, rahimahullah, in seinem Tafsir-Werk. Ja. Und jetzt kommen wir über Mujahid, rahimahullah, Mujahid ibn Jabr, der andere bekannte Schüler von Abdullah ibn Abbas, ist überliefert worden, dass er Folgendes gesagt hat, aber das habe ich nicht authentisch gefunden. Und wahrscheinlich haben sich die Übersetzer darauf gestützt. Und zwar sagte er, Al-Jibt ist Al-Sihr, die Zauberei. Und Al-Tarut, sagte er, sind die Satane, die Shayatin. Ja? Also das heißt, das wäre also eine Möglichkeit, das zu übersetzen. Und bei Al-Tabari zumindest, der Isnad, also ist nicht authentischer. Dann ist eine andere, dritte Überlieferung gibt es bei Tabari über Abdullah ibn Abbas selbst, radiallahu anhuma. Und zwar sagte er, dass At-Tarut ist Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf ist einer der jüdischen Gelehrten gewesen damals. Und er sagte, Al-Jibit ist Huyay ibn Akhtab, oder ibn al-Akhtab. Auch einer der führenden jüdischen Gelehrten damals gewesen. Das sind zwei Leute gewesen, die sehr wohl gewusst haben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet ist, auf den alle gewartet haben, aber sie haben eben den Leuten etwas anderes erzählt. Weil die meisten Leute haben keine Ahnung, die meisten Leute haben die Schrift damals nicht gelesen und deswegen konnten diese Scheingelehrten ihnen erzählen, was sie wollten, dort haben einfach alles geglaubt. Das Rad wiederholt sich, ihr kennt das ja. Das, was heute damals gab, oder was bei anderen Religionen gibt, ist natürlich leider uns auch. So, diese Überlieferung stimmt nicht über Ibn Abbas. Und was es aber gibt, ist, Ikrima erzählte dasselbe. Ikrima erzählte dasselbe, ähnlich. Er sagte, Qadima Ka'ab ibn al-Ashraf wa Huyay ibn Akhtab Mekka. Und zwar sagte er, diese zwei Gelehrten, Ka'ab ibn al-Ashraf und Huyay ibn Akhtab kamen nach Mekka. Kamen nach Mekka, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der war in Mekka zuerst. Und sie kamen nach Mekka. Wahrscheinlich vor der Hijra, aber Allah weiß am besten Bescheid. Vielleicht auch nach der Hijra, Allah weiß am besten Bescheid. Allah weiß es nicht. Faqalat lahum Quraysh, Antum ahlul kitab wa ahlul ilm, faakhbiruna anna wa an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sie nicht gesagt. Fanahnu ahda sabilan an Muhammad, قالوا أنتم فأنزل الله تعالى يعني هذه الآية. عكرمة sagte رحمه الله dieser berühmte Schüler von Ibn Abbas und weil er eben einer der berühmten Schüler ist und weil er den Tafsir gelernt hat von Ibn Abbas, gehen manche Leute davon eben aus, dass er diese Überlieferung von Ibn Abbas gelernt hat. Wie dem auch sei, er sagte, diese zwei Gelehrten Ka'b ibn al-Ashraf und Huyay ibn Akhtab kamen nach Mekka. Dann haben die Qurayshiten, die Kuffar, die Mushrikin, die Götzendiener, die Polytheisten, haben zu ihnen gesagt, Leute, ihr seid ein Volk der Schrift. Ja, Wissen. Und ihr seid Gelehrte. Sagt uns, teilt uns mit in Bezug, also sagt uns etwas über uns und über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ist auf dem besseren Weg? Wer ist rechtgeleiteter? Wir oder Muhammad? Dann sagten diese Juden, sagten sie, ihr seid rechtgeleiteter als Muhammad und seine Freunde. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Ikrima, diese Ayah herabgesandt: Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, die Juden, Huyay ibn Akhtab und Ka'b ibn Ashraf, die Tora haben sie bekommen, Tora. Sie glauben an Al-Jibbet wa Tahut. Sie glauben Zauberei und sie glauben den falschen Göttern, ihren falschen Gelehrten. Und sagen von denen, die ungläubig sind, die Mushrikin von Mekka, diese da, also ihr, wie heißt es, Mushrikin, sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Leute. Ja. Allah weiß am besten, dieser Isnad bis Ikrimah ist Hassan, inshallah. Das heißt also, er ist Maqtu', also, weil Ikrimah ist ja kein Sahabi, sondern war ein Tabi'i. Und deswegen kann ja seine Aussage maximal Maqtu' sein. Und wie gesagt, diese Überlieferung findet sich im Werk Tarikh al-Madina. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, und Ahmad Shakir und Ibn al-Qayyim sagten, dass diese Überlieferung insgesamt Mursal ist. Das heißt, Mursal über den Propheten Sassadam erzählt worden ist. Aber hier ist es also nicht mal Mursal, sondern die Aussage von Ikrimah, rahimahullah. Was ich darauf hindeuten möchte ist, ob die Überlieferung stimmt oder nicht, ist nicht sehr relevant, sondern wir haben den Vers auch so verstanden, Alhamdulillah, ohne dass wir also die Überlieferung unbedingt kennen müssen. Ja. Und übrigens, At-Tabari, rahimahullah ta'ala, bevorzugt auch diese Ansicht, die ich am Anfang gesagt habe, von Ikrimah, und zwar das mit Al-Jibbet und At-Tarut, sind zwei Gottheiten gewesen, gemeint von damals. Und dann sagt er aber allgemein, jeder geht zur Gottheit und jeder Gelehrte von ihnen kann als Tarut also auch gemeint sein. Das also widerspricht natürlich nicht der allgemeinen Bedeutung des Verses. Gehen wir zum nächsten Vers, Vers 52. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Liebe Geschwister, mit manchen Menschen kann man reden, und kann diskutieren mit ihnen und kann versuchen, sein Bestes zu geben. Aber wenn jemand die Worte Allahs bei sich hat, auch wenn sie verfälscht sind, aber der Tauhid ist noch drin, und dann sagt, dass Götzendienst besser ist als der islamische Monotheismus, der reine Glaube, der Tauhid, dann, das bedeutet, also diese Person, mit der lohnt es sich nicht zu diskutieren, denn die ist verflucht, und wer verflucht ist von Allah selbst, dem wie sollen wir ihm helfen? Das geht nicht. Ja? Weil er hat eigentlich die Beweise vor sich, aber er akzeptiert sie nicht. Ja? Deswegen seine Belohnung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn verflucht. Das bedeutet von Allahs Barmherzigkeit weit, weit entfernt, weil er weiß und trotzdem leugnet. Und das ist ein Problem. Die Frage ist, warum haben die Juden das gemacht? Die Frage ist, warum haben die Kinder Israels das gesagt oder gemacht? Daraufhin weist uns Allah in den nächsten zwei Versen hin und dann sagt er: Oder haben sie etwa einen Anteil an der Herrschaft? Das heißt, haben sie etwa neben Allah auch irgendwas zu sagen in diesem Universum, sodass sie selbst bestimmen können, wer besser ist? Das ist eine rhetorische Frage. Wenn Allah sagt uns als Beweis, dass es nicht stimmt, das wissen wir so, aber dass als Beweis es nicht stimmt, dann würden sie nicht einmal den Menschen ein Dattelkerngrübchen abgeben. Sie wären so geizig, was man sich nicht vorstellen kann. Und gucken wir uns an der Fußnote über Dattelkerngrübchen. Dort steht das Keimgrübchen, also eine kleine Vertiefung. Der helle Fleck auf der Rückseite des Dattelkerns. Oder die Rille auf der Vorderseite des Dattelkerns. Beides steht als Ausdruck für etwas sehr Geringes. Und das wissen wir, die Dattel ist ja nicht Erfassung. Glatte Oberfläche, sondern gibt es keine Rillen. Ja? Und nicht einmal so einen Anteil an der Herrschaft würden sie anderen Menschen abgeben. Das ist der Beweis, dass sie eben nicht die Herrschaft haben und auch nicht ein Teil davon, aber das ist der unglaubliche Geiz, der in ihren Herzen ist. Wir wissen also, es geht den Kindern Israels damals um was? Um Macht. Es ging um die Macht, es ging um die Herrschaft. Sie haben, wie wir mehrmals gesagt haben, sich in Medina niedergelassen. Warum? Weil sie auf den Propheten gewartet haben, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und sie gehofft haben, er kommt von ihnen selbst, und dann haben sie auch noch gehofft, dass er mit ihnen zusammen ihr altes Reich von Dawud und Suleiman aufbaut, von dem sie behaupten, das wäre ihr da altes, also jüdisches Erbe. Das ist aber nicht passiert, und das hat sie gejuckt. Das hat sie gestört, und deswegen haben sie diese Aussage getroffen. Oder anders ausgedrückt, Allah sagte im 54. Vers, oder beneiden sie die Menschen um das, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat. Nun, wir gaben der Sippe Ibrahims die Schrift und die Weisheit und gaben ihnen gewaltige Herrschaft. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart uns jetzt etwas, was in ihren Herzen ist. Und zwar sagt Allah, oder ist etwa der Grund Neid? Hasad. Ja, das ist der Grund. Das ist eine rhetorische Frage. Die Sache ist klar, natürlich ist es Neid. Sie wollen nichts an der Herrschaft abgeben und sie verabscheuen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht einer von ihnen ist. Oder beneiden sie die Menschen um das, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat. Welche Menschen beneiden sie? Die Qurayshiten. Und was beneiden sie sie? Sie beneiden sie darum, dass der beste und edelste und letzte und Siegel aller Gesandten gekommen ist, eben von Quraysh. Und das ist eine Ehre, weil das bedeutet, dass von Quraysh bis zum jüngsten Tag von ihnen kam dieser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine Ehre, mit dem Propheten verwandt zu sein. Und deswegen, und was ist noch die Huld, die Allah ihnen gegeben hat, das Geschenk und die Großzügigkeit von Allah, was war noch? Erstens, das Prophetentum hat er ihnen gegeben und zweitens eben einen Staat. Einen islamischen Staat mit dem Oberhaupt obendrauf auch noch ein Prophet. Was will man mehr? Und das haben sie sich selbst gewünscht. Sie haben aber weder den Propheten bekommen, noch haben sie ihren israelischen Staat aufgebaut. Und das war ihr Neid, den sie also abgegeben haben. Nun versucht Allah subhanahu wa ta'ala sie auch wieder ein bisschen zu beruhigen und sagt ihnen, ihr habt trotzdem keinen Grund neidisch zu sein, denn die meisten Propheten, zumindest das ist was wir wissen, kamen doch von euch, und es kommt einer einmal nicht mehr von euch und schon werdet ihr ungläubig? Was ist das für eine Aqida? Allah subhanahu wa ta'ala gab der Sippe Ibrahims die Schrift, die Weisheit und gab ihnen gewaltige Herrschaft. Die Sippe Ibrahims, das heißt die gesamte Nachfolgekommenschaft von Ibrahim. Zu ihnen gehört Dawud a.s. Zu ihnen gehört Suleiman a.s. Zu ihnen gehören die anderen Propheten, die im Koran nicht namentlich erwähnt sind. Und ihnen gab Allah Schriften, nicht nur eine, wie den Qurayshiten im Koran nur. Nein, damals, sie haben die Schriftblätter Ibrahims bekommen, sie haben die Tora bekommen, sie haben das Evangelium bekommen, sie haben die Psalmen bekommen. Und Weisheit haben sie bekommen. Die Sunna jedes Propheten ist ja die Weisheit, weil die Sunna eines Propheten, die zeigt dir ja ganz genau, wann du welchen Vers wie anzuwenden hast. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran manchmal vom Krieg, manchmal vom Frieden. Durch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam weißt du, wann du das, welchen Vers anzuwenden hast. Und wenn du die Sunna nicht hast, dann hast du keine Ahnung natürlich. Und Allah gab ihnen auch gewaltige Herrschaft. Und diese gewaltige Herrschaft, Ibn al-Tabari rahimahullah sagte, gemeint ist das Reich von Suleiman alaihi salam, Salomo. Deswegen, sie haben keinen Grund, neidisch zu sein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt das Propheten, wie er will. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah weiß am besten Bescheid, gemäß wem er die Gesandtschaft gibt oder die Botschaft gibt, damit er die Menschen übergibt. Unter ihnen gab es also manche, die daran glaubten, an den Islam glaubten, und manche, die davon abhielten. Und das ist das Problem, liebe Geschwister, das ist das Gegenteil eines Muslims. Nicht nur der Kafir, sondern der Kafir, der auch noch versucht, die Menschen abzuhalten vom Islam. Oder sie aufruft zu seinem Unglauben. Ja? Und was ist mit solchen Leuten? Allah subhanahu wa ta'ala hat, wenn man das überhaupt so ausdrücken darf, seine Aufgabe erledigt. Er hat den Menschen gesagt, womit sie zu rechnen haben, wenn sie als Nicht-Muslime sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und die Hölle genügt als Feuerglut. Und die Hölle genügt als Feuerglut für diejenigen zum Beispiel, die aus Neid nicht glauben, diejenigen, die aus Geiz andere Menschen abhalten, die sagen, wir haben das Propheten nicht bekommen, deswegen wollen wir, dass ihr auch nicht in den Islam eintretet. Und Menschen, die aus Überheblichkeit nicht glauben wollen, die Hölle genügt für sie. Und Allah ist geduldig. Wir brauchen Allah, wenn er wollte, würde er die Menschen sofort zur Rechenschaft ziehen. Aber braucht er nicht, sondern er hat ihnen ihre Frist gegeben, wie lange sie leben. Und wenn sie sterben, dann wird es Ewigkeit geben, entweder im Paradies oder in der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Paradiesbewohnern machen und uns unsere Sünden vergeben. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und sonst kann niemand die Sünden vergeben, außer Allah. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.